Deutschlandfunk. Der Tag.
2007, also vor 15 Jahren, hat Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten, die für viele als Wendepunkt im offiziellen Verhältnis von Russland zum westlichen Teil der Welt gesehen wird. Eine einzige Anklage. Man findet sie noch bei YouTube übrigens mit Simultandolmetscher. Ich spiele mal einen kurzen Ausschnitt ein.
Wir sehen auch vermehrt die Verachtung grundlegender Grundsätze des Völkerrechts. Mehr noch, die einzelnen Normen und im Grunde genommen fast das ganze Rechtssystem eines einzelnen Staates, natürlich in erster Linie der USA, ihre politischen Grenzen fast in allen Bereichen überschritten hat, im Wirtschaft, Politik, humanitären Bereich und so weiter. Und das wird anderen Staaten aufgezwungen. Wem wäre das schon gefallen?
Okay, man könnte jetzt sagen, 2007, das war noch die Zeit der Bush-Regierung in den USA, die den desaströsen Irakkrieg zu verantworten hatte. Aber der Ton war gesetzt auch nach Bush und blieb auch so bis heute. Und jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz des Jahres 2022 ist wieder das Who is Who der weltweiten Außen- und Sicherheitspolitik anwesend, aber kein Putin, kein Lavrov, kein sonstiger russischer Amtsträger. Gleich eine ausführliche Standortbestimmung der Lage an der russisch-ukrainischen Grenze. Außerdem Hanau, morgen ist der zweite Jahrestag des rechtsextremen Mordanschlags. Vor einem Jahr habe ich mit Ayla Kurtovic ein Interview geführt. Sie ist die Schwester von Hamza Kurtovic, der am 19. Februar 2020 wie 9 weitere Menschen vom rechtsextremen Täter erschossen wurde.
Wie soll es einem schon gehen nach so einer Tat? Also mittlerweile ist ein Jahr vergangen und man versucht irgendwie weiterzumachen und stark zu sein. Und es gelingt einem auch an manchen Tagen. Aber da gibt es natürlich auch Tage, die sehr schwarz sind und wo man eigentlich nicht so wirklich damit zurechtkommt. Mhm.
Und der Kloß im Hals ist direkt wieder da. Gleich spreche ich mit Andreas Jäger, dem Opferbeauftragten der Stadt Hanau, über die Gefühlslage der Angehörigen heute. In der Tag an diesem Freitag, den 18. Februar 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Markus Pindur, unser sicherheitspolitischer Korrespondent, der natürlich auch die Münchner Sicherheitskonferenz covert. Schön, dass du da bist in der Leitung.
Ich grüße dich.
Man hat ja das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass sich die Ereignisse gerade überschlagen. Am Dienstag hieß es noch, Russland will einen Teil seiner Truppen abziehen. Jetzt sagen die USA, es sind mittlerweile eher mehr Truppen geworden. 190.000 Soldaten in Schlagdistanz zur Ukraine. Und sie warnen davor, Russland könnte unter einem erfundenen Vorwand in den nächsten Tagen tatsächlich Richtung Ukraine losschlagen. Passend dazu nehmen die Spannung in den umkämpften Gebieten in der Ostukraine zu. Und Separatisten geben da jetzt auch an, ihre Bewohner nach Russland zu evakuieren, wie sie sagen. Ist das jetzt schon der Beginn der nächsten Eskalationsstufe?
Sofern man die voneinander noch trennen kann, ist diese Evakuierungsnachricht natürlich eine weitere Eskalationsstufe. Das kann natürlich bedeuten, dass man den Raum dort in der Ostukraine freiräumt für eine größere militärische Operation. Das wäre dann eben die Invasion. Ob das aber tatsächlich kommt und ob es in den nächsten Tagen kommt und in welchem Umfang das kommt, das wissen wir nicht. Das ist schwer einzuschätzen. Aber es ist eines ganz klar, durch die Aufklärung ist einfach ziemlich klar, was Putin dort tut militärisch. Das ist vor den Augen der gesamten Welt. Das kann man auch über zivile Satelliten nachvollziehen. Das ist ganz klar, dass eine Operation von solch einer Größe kann man einfach nicht geheim halten. Und klar ist, dass Putin versucht, eine Eskalationsdominanz, wie man das nennt, auszuüben und versucht, den Westen weiter unter Druck zu setzen, um natürlich dort auch vielleicht Risse zu erzeugen. Ich habe den Eindruck, dass das fehlschlägt, weil der Westen sich eher jetzt, glaube ich, schließt und die Reihen schließt und sich hartnäckig gibt und unnachgiebig.
Schließt da meine nächste Frage an. Es scheint ja eine Rollenverteilung zu geben innerhalb der NATO bzw. innerhalb des Westens, dass zum einen die USA, die warnen beständig, Frankreich und Deutschland bemühen sich, eher um diplomatische Verhandlung. Wie schlägt sich die NATO? Dieses vermeintlich, um mal Emmanuel Macron mal wieder zu zitieren, hirntote Bündnis bisher?
Das war damals falsch und das ist, glaube ich, heute auch falsch. Es ist sogar noch falscher, als es damals war. Die NATO vermittelt den Eindruck einer ziemlich großen Geschlossenheit. Es gibt eigentlich nur den ungarischen Präsidenten, der dort aus der Reihe tanzt. Aber ansonsten ist die NATO sehr geschlossen, in ihrer Botschaft auch. Und gerade eben haben Annalena Baerbock und Tony Blinken bei der Münchner Sicherheitskonferenz sich gegenübergesessen und unterhalten. Und da hat zum Beispiel Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, nochmals ihre Haltung beschrieben, warum wir keine Waffen an die Ukraine liefern. Sie hat das wieder mit der deutschen Geschichte begründet. In Klammern sei gesagt, man kann mit der deutschen Geschichte auch
das Gegenteil
die Waffenlieferung
begründen.
Genau, ja. Die Waffenlieferung begründen, Klammer zu.
Ja.
Aber es war auffällig, nachdem sie dann das gesagt hatte, wies sie darauf hin, dass Deutschland also schon im Umfang von 6 Milliarden Euro, glaube ich, in den letzten Jahren Wirtschaftshilfe an die Ukraine geleistet hat. Und Tony Blinken kam ihr sofort zur Hilfe und sagte, ja, das sei natürlich auch die Stärke des Westens, dass man mit vielen unterschiedlichen Ländern auf ein Ergebnis hinarbeite und das auch dann mit verteilten Rollen eben tue. Da wird ganz klar, dass man die Reihen schließt und tatsächlich auch über Widersprüche in der eigenen Argumentation und einfach hinwegzugehen und sich auf eine Kernbotschaft eben geeinigt hat. Und die ist tatsächlich, dass die Friedensordnung, die nach 1990 in Europa errichtet worden ist, nicht zur Disposition steht.
Also wenn Putin das Ziel gehabt haben sollte, die NATO bzw. den Westen zu spalten, dann scheint das nicht aufgegangen zu sein. Wir haben viel in den letzten Wochen darüber gesprochen, was denn Russlands Sicherheitsinteressen sein könnten, von denen immer gesprochen wird und wie man dem Rechnung tragen könnte. Aber so richtig klar ist mir das, ehrlich gesagt, immer noch nicht ganz geworden. Was will Putin?
Das ist auch kein Wunder, dass dir das nicht richtig klar geworden ist, denn die Sicherheitsinteressen Russlands waren ja in den letzten Jahren nicht gefährdet. Niemand hat Russland in irgendeiner Form bedroht, schon gar kein NATO-Staat. Die Ukraine konnte es gar nicht, die ist militärisch schwach. Das ist eine Ausrede. Und wenn man sich den Zustand zum Beispiel der deutschen Streitkräfte anschaut, dann weiß man, die sind nicht angriffsfähig. Und das gilt auch für die anderen NATO-Streitkräfte. Die NATO ist strukturell nicht angriffsfähig. Also ich habe da neulich noch gelesen, was der ehemalige NATO-Kommandeur Ben Hodges dazu sagt und was auch deutsche Experten sagen. Die NATO ist keine militärische Bedrohung im eigentlichen Sinne für Russland. Auch Russland hat in der Tat völlig legitime Sicherheitsinteressen und denen muss immer auch Rechnung getragen werden. Aber dem wurde auch seit 1990 immer Rechnung getragen. Und das ging über alle möglichen Maßnahmen, mit denen man versucht hat, Russland zu integrieren, von der Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation, von der NATO-Russland-Akte, NATO-Russland-Rat. Dann zum Schluss kam eine Modernisierungspartnerschaft. Man hat das KSE-Abkommen, das Abkommen für konventionelle Streitkräfte in Europa, das viele Transparenzmaßnahmen vorsah. Und das hat Putin alles wissentlich gekündigt. Er hat auch den INF-Vertrag über die Mittelstreckenraketen gekündigt, beziehungsweise, nein, den hat Trump gekündigt, der war so dumm, das zu tun, aber Putin hat ihn ausgehöhlt, 10 Jahre lang vorher, das hatte auch schon die Obama-Administration bemängelt. Also Putin ist aus dieser Sicherheitsordnung, die seine Sicherheit garantierte, ausgestiegen. Und dafür gibt es einen Grund in der Tat. Und der Grund, der liegt auch offen zutage, das hat er auch schon so gesagt. Für ihn ist die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts der Zusammenbruch der Sowjetunion mit ihren ganzen Satellitenstaaten. Und er will wieder eine Zone von Staaten errichten, die nur bedingt souverän sind, abhängig von Russland und die sozusagen Teile des alten sowjetischen Imperiums wieder errichten. Und er will natürlich, wenn es irgend möglich ist, EU und NATO spalten und am liebsten natürlich die Amerikaner aus Europa komplett herauswerfen. Das ist seine Zielrichtung. Darauf zielt dieses ganze Ding ab. Die Sache mit den Sicherheitsgarantien, die er haben möchte, das hatte er alles gehabt. Das kann man ihm gerne nochmal sagen. Aber das war alles zugestanden. Also man hat 1997 nicht ohne Grund diese NATO-Russland-Akte verabschiedet, die ja auch bestimmte Sachen vorsah, wie dass nicht dauerhaft NATO-Truppen zum Beispiel in Litauen oder Polen stationiert werden. Mhm. Das ist alles da drin gewesen. Und derjenige, der da aus diesem Arrangement ausgestiegen ist, ist Putin, nicht die NATO.
Okay. Dazu passt ja im Prinzip auch die Antwort, die Putin jetzt den USA gegeben hat, die offizielle. Da hat er nochmal missverständlich klar gemacht, er rückt von seinen Maximalforderungen nicht ab. Also das Versprechen der NATO, die Ukraine niemals aufzunehmen, der Abzug aller US-Truppen aus den östlichen NATO-Staaten und der Stopp aller Waffenlieferungen der USA an die Ukraine. Alles Forderungen, die ja aus Sicht des Westens schlicht und ergreifend nicht erfüllbar sind. Ansonsten wolle er militärtechnische Maßnahmen, oder wie hat er gesagt? Er bereite militärtechnische Schritte vor.
Militärtechnische Schritte, genau. Das ist die Umschreibung für Kriegsführung.
Okay, wo siehst du da noch Raum für Verhandlungen?
Ich sehe da keinen Raum für Verhandlungen. Ich glaube, der Westen tut gut daran, einfach unnachgiebig zu bleiben. Und man kann dann irgendwann vielleicht in einen langwierigen Verhandlungsprozess einsteigen, wo es dann zum Beispiel über Manöverbeobachtung, über Transparenz geht, über Atomwaffen, die ja Putin angeschafft hat, ohne Not. Das kann möglich sein, aber im Moment sehe ich da nichts, was man tun kann. Und man würde die Sicherheit in Europa gravierend gefährden, wenn man auf diese Forderungen irgendwie zunächst mal eingeht, weil mit der Pistole am Kopf sich von einem Diktator etwas aufzwingen zu lassen, ist eine ganz schlechte Idee, weil ihn das eigentlich nur noch ermuntern würde, auch weiterzumachen. Mhm. Wenn man sich einmal als erpressbar gezeigt hat, dann vermuten solche Akteure tatsächlich, dass man es auch weiterhin ist. Ich vermute, dass diese ganze Situation so ein bisschen in ein eingefrorener Konflikt irgendwann wird. Also ich sehe aber nicht, dass man direkt jetzt auf die Forderungen von Putin eingeht.
Okay, eingefrorener Konflikt, das hieße dann ja, dass Russland einfach möglicherweise gar nichts macht, seine Truppen da behält oder ein großes Kontingent zumindest da behält an der ukrainischen Grenze und diese Bedrohung für die Ukraine permanent hochhält. Wir sehen schon jetzt, dass die Wirtschaft wegen dieser Kriegsgefahr in der Ukraine abschmiert. Kann man das einfach machen? Kann man das einfach so laufen lassen aus Sicht des Westens?
Der Einzige, der was daran erinnern kann, ist nicht der Westen, sondern Putin. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dann wird man eben die Ukraine mittelfristig mehr unterstützen müssen. Das ist dann eben der Preis auch für die europäische Friedensordnung, den man entrichten muss. Und drittens ist es einfach schlicht und ergreifend so, auch Putin kann nicht ewig seine Truppen da stehen lassen. Das kostet Geld, das ist mittlerweile bindet auch so viele Kräfte. Man schätzt zwischen 2/3 und 3/4 der Streitkräfte Russlands sind jetzt um die Ukraine herum gruppiert. Da sind also Truppen vom fernen Osten weit, weit transportiert worden, dorthin über 3000 Kilometer. Das kann man nicht unendlich machen. Das kostet nämlich auch Geld und es bindet Kräfte. Und wenn es dann irgendwann keinen Gewinn mehr bietet, ist es auch schwer, das auch als Diktator seinem Volk zu verkaufen.
Eine letzte Frage habe ich hier noch auf dem Zettel. Deutschland und Frankreich hoffen natürlich noch, eine diplomatische Lösung zu erreichen über das Minsker Abkommen, das ja immer noch von beiden Seiten nicht befolgt wird. Könnte das Minsker Abkommen, das auf der einen Seite Wahlen in den Autonomiegebieten vorsieht und auf der anderen Seite eine Rückführung ins ukrainische Staatsgebiet mit relativ großen Autonomierechten, könnte das die Situation nicht befrieden, wenn man das endlich mal umsetzen würde?
Das glaube ich nicht. Ja. Sonst wäre es ja schon längst gekommen. Also das Minsker Abkommen gibt es jetzt schon mehrere Jahre. Und Putin hat es ständig unterlaufen. Es sind ja auch teilweise, diese sogenannten Rebellen könnten ja ohne militärische Unterstützung Russlands überhaupt nicht agieren. Und das hat Putin die ganze Zeit betrieben. Ich sehe nicht, warum er jetzt da auf einmal einlenken sollte und dort freie Wahlen genehmigen sollte. Das erschließt sich mir nicht. Also da setze ich keine Hoffnung drauf.
Markus, irgendwie trübe Aussichten, aber so spricht ein Realist wahrscheinlich.
Naja, ein wertegeleiteter Realist. Mir geht es darum, dass tatsächlich jetzt die europäische Friedensordnung gefährdet ist. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr beunruhigend. Und darum geht es mir. Wir können unsere Art, unsere Demokratie zu leben, nicht einfach in das Belieben eines Diktators wie Putin stellen. Und wir sollten nicht vergessen, das gilt auch für diese Staaten, die enorm gefährdet sind, wie die baltischen Staaten, wie auch Polen zum Beispiel, wie auch Rumänien. In diesen Ländern ist das Bewusstsein dafür, dass Putin, sobald er ihre Souveränität in irgendeiner Art begrenzt, natürlich ihre Demokratie mit allen Errungenschaften, die sie seit 1990 bekommen haben, auch dann wieder in Frage stellen wird. Denn letztlich will Putin natürlich nicht, dass sein kleptokratisches, diktatorisches Regime in Frage gestellt wird. Deshalb kann er kein prosperierendes, demokratisches Land Ukraine an seinen Grenzen dulden. Und das darf man wirklich nicht vergessen. Da sind Werte im Spiel, aber auch Interessen. Das ist richtig. Man muss diese Sache natürlich auch mit einem gewissen Realismus einschätzen. Und das ist nicht immer schön.
Am 19. Februar 2020 zog ein junger Mann in Hanau los und machte gezielt Jagd auf aus seiner Sicht ausländisch aussehende Mitbürger. Er erschoss auf diese brutale Weise 9 Menschen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Morgen nähert sich der 2. Jahrestag dieses rechtsextremen Anschlags. Es gibt Gedenkveranstaltungen in Berlin und natürlich in Hanau selbst. Andreas Jäger ist der Opferbeauftragte der Stadt Hanau. Er ist Ansprechpartner und Kümmerer für die Angehörigen, die in dieser Nacht vor 2 Jahren auf so brutale Weise ihr Leben verloren haben. Ich habe ihn angerufen, um ihn zu fragen, wie die Angehörigen auf diesen Tag morgen zugehen, und bekam zu meiner Überraschung erst einmal Folgendes zu hören.
Also erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie auch jetzt 2 Jahre nach der Tat uns so eng begleiten. Das ist ja das erste Mal, dass wir miteinander sprechen oder mit Kollegen. Also erstmal an der Stelle auch vielen Dank, dass Sie das auch dieses Jahr wieder möglich machen, uns ein Wort zu geben. Ja, die Angehörigen, ich muss das so deutlich sagen, es ist gerade im Moment jetzt einen Tag davor extrem emotional. Es sind schwere Stunden, alle sind so ein bisschen, warten jetzt auf den Tag morgen, und man merkt einfach, wie die Anspannung steigt und wie die Trauer auch so richtig jetzt einen übermannt. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, die Stimmung ist gut, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist sind schwierige Momente und Tage im Moment.
Was ich total interessant finde, ist, dass Sie mir jetzt als erstes als Journalist gedankt haben. Bei mir war es eher ein umgekehrtes Gefühl. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen. Ich habe gerade auch noch mal in unserem System geguckt, das letzte Mal, dass wir Sie im Deutschlandfunk am Interview hatten. Das war genau vor einem Jahr, der 1. Jahrestag dieses Attentats. Haben Sie nicht das Gefühl, das Land vergisst zu schnell, uns eingeschlossen, jenseits dieser Jahrestage, dieser besonderen Tage?
Also unser Land obliegt natürlich unglaublich schnellen Entwicklungen und Dynamiken. Ich meine, man muss nur in die Welt rausgucken, Corona, all die politischen Dinge, die gerade passieren in der Welt. Natürlich gibt es immer wieder auch andere Themen als den 19.02. in Hanau. Das ist, glaube ich, auch normal, und das ist ein Stück weit auch gut so, weil man sich einfach auch, ja, man braucht ein Stück, glaube ich, auch ein bisschen auch mal eine Distanz zu dem Thema. Aber ich muss doch sagen, durch die Bank weg, auch jetzt über die 2 Jahre des Journalisten und Medien, das Thema 19.02. finde ich doch überproportional viel auch gespielt haben und auch über Berichten. Auch den Ausschuss, den es in Wiesbaden jetzt gab für die Angehörigen, der sehr präsent war in den Medien. Und auch jetzt empfinde ich, ob Print, Radio oder auch TV, dass unglaublich viele Journalisten weiterhin an die Familien, an den 19.02. denken und da sind. Ja. Und da gibt man Dank für, weil ich weiß, wie wichtig den Familien einfach auch ist, dass sie ihre Geschichte weiter erzählen können und dass sie die Geschichten auch weiter in die Welt bringen. Und deswegen auch weiterhin vielen, vielen Dank an Sie und Ihre Kollegen.
Wenn Sie den Untersuchungsausschuss ansprechen, es gab ja eben immer viel Kritik an der Polizeiarbeit. Deswegen eben auch der Untersuchungsausschuss im Landtag in Wiesbaden. Eben an den Fehlern, die in der Mordnacht gemacht worden sind. Stichwort der nicht besetzte Polizeinotruf, um mal eine Sache rauszunehmen. Oder Ermittlungspannen im Nachgang. Fragen, die jetzt wahrscheinlich nie beantwortet werden können. Kann man da seinen Frieden mitmachen?
Also natürlich ist es so, dass da schon auch eine Hoffnung besteht bei den Angehörigen bei uns als Stadt Hanau, dass es schon auch noch Antworten gibt, die auf die Fragen, die gestellt wurden. Der Ausschuss tagt ja jetzt noch. Das bedeutet, dass jetzt in den nächsten Wochen Experten und die Polizei auch Rede und Antwort dem Ausschuss stehen muss. Und es gibt schon auch noch berechtigte Hoffnung, dass auf die eine oder andere Frage auch noch eine Antwort gegeben werden kann. Ich bin aber trotzdem bei Ihnen und das Gefühl, es gehört bei den Familien mittlerweile auch da, dass nicht alle Fragen beantwortet werden, die natürlich über die letzten 2 Jahre gestellt wurden.
Ja, eine Frage, die am Raum stand, war, ob der rechtsextreme Täter wirklich allein gehandelt hat oder ob es eben doch Mitwisser oder Helfer gab. Besonders der Vater stand ja im Fokus. Jetzt hat Ende des Jahres die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt, weil, wie sie sagt, einfach keine Anhaltspunkte finden konnte. Ist das nachvollziehbar? Wie gehen die Menschen, wie gehen die Angehörigen damit um?
Also meine persönliche Meinung ist da, glaube ich, total sekundär, weil das man ja zuständig ist zu bewerten. Das haben Juristen, Staatsanwaltschaft so ermittelt und dann so entschieden. Also da obliegt mir nicht in meiner Rolle. Ich kann nur die persönliche, emotionale Ebene wiedergeben der Familien. Das ist natürlich da, was bei mir ankommt, eine riesen Enttäuschung herrscht. Und dass man eben das nicht so sieht wie die Ermittlung der Staatsanwaltschaft an der Stelle, sondern dass man da eben, dass man da schon auch enttäuscht ist und eine andere Meinung hat. Deswegen hat man ja auch die Anträge gestellt bei der Staatsanwaltschaft. Und das ist aber eine emotionale Einschätzung der Familien. Das ist, ich kann mich da von Amts wegen, muss ich mich da auch zurückhalten und neutral verhalten. Das muss man, glaube ich, wieder nachsehen an der Stelle.
Klar. Ist natürlich auch einfach ein Thema, weil, glaube ich, nicht so sehr Entsetzen und, ja, man kann so sagen, regelrecht Scham auslöst in Deutschland, wie so ein Mordanschlag aus eben rechtsextremen Motiven. Welcher Umgang ist eigentlich angemessen als Staat auch mit den Opfern, mit den Angehörigen und mit der Tat selbst?
Also ich glaube, Respekt ist ein großes Wort, das man unbedingt, glaube ich, auch immer wieder mal nochmal bedienen muss, wenn man auch soziale Netzwerke verfolgt und wenn man Kommentare liest und wenn man manchmal so Meinungen auf der Straße hört zum 19.02. oder zum Umgang mit der Tat und die Dinge aufgearbeitet werden, kann ich persönlich manchmal in den Kopf schütteln, weil ich glaube, was gibt es Schlimmeres, als ein Kind zu verlieren oder einen Bruder oder eine Schwester. Ja, dieses Leid und der Schmerz sind so unfassbar groß. Und wenn man dann auch noch aus einer sinnlosen Tat, also weil man vermeintlich anders ist, Angehörige verliert, also ich glaube, da müssen sich manche vielleicht auch mal hinterfragen, wie sie Dinge kommentieren oder wie sie Dinge bewerten. Also ich glaube, es ist einfach eine Frage von Respekt und Umgang. Und ich habe das für mich entschieden, manche Kommentare und nicht mal alles zu lesen, weil es doch sehr nah an mich rankommt manchmal. Und das ist vielleicht besser, das einfach auch ein bisschen wegzuschieben. Das tun die Angehörigen übrigens auch an vieler Stelle, dass sie einfach Dinge nicht mehr lesen, weil es macht unglaublich wütend und man kann manchmal einfach nur den Kopf schütteln und auch Dinge immer wieder zu vergleichen mit anderen Anschlägen und so weiter. Also das eine ist so schlimm wie das andere, aber es ist überhaupt nicht in Vergleichlichkeit an der Stelle, sondern es geht darum, dass man mit jedem Opfer respektvoll umgeht und dass das Leid bei allen riesengroß ist, ja, und dass man einfach da eine gewisse, dass man einfach Respekt hat. Und das fehlt mir manchmal.
Wie groß ist denn jetzt die Menge an Hasskommentaren im Internet oder auch auf offener Straße in Hanau? Wo spielt sich das ab?
Also ich nehme es persönlich eher im Internet wahr. Ne? Das ist halt auch relativ oft neutral, dass man da kommentieren kann. Und wenn dann, ich meine, da muss man nur gucken, da gibt es ja verschiedenste Medien, die einfach über Hanau berichten, auch Artikel, die geteilt werden. Und dann, wenn man die Kommentare querliest, dann kann man manchmal einfach wirklich nur den Kopf schütteln. Und in Hanau auf der Straße gibt es, also ist mindestens oder irgendwelche komischen Auffassungen, sondern es ist eher dann das Netz, wo eine gewisse Neutralität herrscht und Pseudonym verstecken und dann meinen, sie dann da groß austeilen können.
Hat Sie das überrascht?
Mich hat es überrascht, ja. Weil, vielleicht auch deswegen, weil ich sehr nah an den Familien dran bin, wenn man das Leid sieht, wenn man den Schmerz und die Trauer sieht, wenn man sein Kind verloren hat, was das, also dass das Leben dann auch ein Stück weit einfach vorbei ist und wenn man dann Kommentare liest und da waren ja auch teilweise Kommentare dabei, das darf man gar nicht wiedergeben. Das war so erbärmlich, ekelhaft, dass man das gar nicht, manchmal fragt man sich schon, was ein Mensch vorgeht, der sowas schreibt, ja. Ist so. Bin da schon auch ein Stück weit entsetzt an mancher Stelle.
Herr Jäger, Sie sind ja Opferbeauftragter der Stadt Hanau. Wenn wir jetzt beispielsweise in der Redaktion über den Jahrestag reden, dann kürzen wir das gerne mal ab. Dann sagen wir Hanau nähert sich ja zum zweiten Mal beispielsweise. Und alle wissen, was gemeint ist, nämlich eben dieser rassistische Mordanschlag. Kurzum, die Stadt ist in gewisser Weise gezeichnet durch diese Ereignisse von vor 2 Jahren. Welchen Umgang hat sie damit gefunden?
Ja, natürlich ist der 19.02. unmittelbar verbunden mit der Stadt Hanau. Das wird auch immer so bleiben, das wissen wir. Das ist natürlich eine schwere Bürde und eine schwere Last auch für uns an vielen Tagen, weil wir natürlich schon auch uns natürlich erhoffen würden, dass Hanau in einem anderen Kontext genannt wird. Und ja, für unsere Stadt Hanau ist es unglaublich wichtig, nach vorne gerichtete Dinge einfach auch anzugehen und zu ändern und uns auch der Verantwortung zu stellen. Der 19.02. ist eine Verantwortung für unsere Stadt und deswegen haben wir viele Maßnahmen ergriffen auf struktureller Ebene, innerhalb der Verwaltung, aber auch in Projektarbeit. Und es ist und bleibt für uns eine große Herausforderung, einfach den 19.02. zu bewältigen. Und Sie haben schon recht, es ist für unsere Stadt dann an vielen Tagen auch einfach eine große Herausforderung. Das ist so, ja.
dertag@deutschlandfunk.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse für Anmerkungen. Ich bin Philipp May, wünsche Ihnen ein schönes, nicht so stürmisches Wochenende. Bis bald.